Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 12. Juli 2024. Hinweis auf die schweizerische Sendung, dort beginne ich mit einem Exkurs zu den Schwingungen von Taylor Swift und der Genialität der Schweiz. Das ist ein hochinteressanter und hochrelevanter Bezug, den ich da herzustellen versuche. Denn in Zürich gab es zwei Taylor Swift-Konzerte und da ist das große Thema in den Medien, dass aufgrund des großen Publikums aufmarsches und dem gleichzeitigen synchronen Hüpfen eine Art menschengemachtes Erdbeben in Zürich stattgefunden hätte. Und das beschäftigt die Journalisten und dass es eben die Journalisten beschäftigt, interpretiere ich als ein Symptom für die Genialität der Schweiz, die den Luxus sich herausnehmen kann, sich mit solchen Nebensächlichkeiten zu befassen, während die Welt um sie herum sich in ein brennendes Bordell zu verwandeln droht. Und das ist eben nicht Zufall, das kommt nicht von ungefähr, denn die Schweiz aufgrund ihres Staatsaufbaus, Neutralität, direkte Demokratie, Unabhängigkeit, Antizentralismus hat eben einen stabilen, einen soliden Hartbetonbau, könnte man sagen, an Institutionen, die diese Idylle immer wieder möglich machen. Und ich plädiere dafür, diese Idylle, diese Verschontheit, diese Seligkeit, ohne dass man sich etwas darauf einbildet. Ich will das nicht als sozusagen Schwimmabzeichen hier oder als Ego-Booster vortragen. Nein, eher im Geiste der Bescheidenheit, dass wir uns bewusst sein müssen, dass wir dank unseren Vorfahren, auch dank unserer natürlich geografischen Lage, ein Privileg haben. Aber wir müssen uns dieses Privilegs auch immer wieder als würdig erweisen. Also, falls Sie das interessiert, anhand von Taylor Swift etwas einzutauchen in die schweizerischen Eigenheiten unseres Systems, dann empfehle ich Ihnen, egal wo Sie wohnen, wo Sie leben, diese schweizerische Sendung, die ich vorhin gleich aufgenommen hatte. Jetzt aber zu den internationalen Verwicklungen und Verwerfungen. Da beschäftigt man sich leider eben nicht mit Taylor Swift. Da müssen wir uns mit ganz anderen Dingen auseinandersetzen, zum Beispiel mit F-16-Fliegern, mit Tomahawk Cruise Missiles, die ab 2026 nach Deutschland geliefert werden. Deutschland sozusagen das Waffenarsenal der NATO, der Außenposten, der landgestützte Flugzeugträger gewissermaßen der amerikanischen Streitkräfte in der neuen Weltkonfrontation gegen das angebliche Übel aus dem Osten. Ganz gefährlich die Rhetorik, wie sie natürlich heute vor allem auf westlicher Seite gepflegt wird. Wir die Demokraten, dort die Autokraten. So stellt sich dieser neue Kolonialismus dar, diese Anmaßung, White Man's Burden hieß das früher, der aufgeklärte, zivilisierte Westen musste die barbaren Völker des Südens, des Ostens und der Inselwelten da gewissermaßen und auch Afrikas natürlich beherrschen, ihnen die Segnungen der eigenen überlegenen Kultur notfalls mit Waffengewalt einprügeln. Und wir sind bedauerlicherweise heute wieder auch in so einer Konstellation. Wir haben uns verabschiedet von einer internationalen Ordnung, die auf Verträgen beruht, auf Recht beruht, auf internationalen Gesetzen beruht, die natürlich nicht im Sinne eines Völkerrechts gemacht wurden, sondern infolge von Abkommen zwischen Staatschefs. Aber diese gesetzesbasierte Ordnung wird durch etwas ganz Gefährliches ersetzt, nämlich durch die regelbasierte Ordnung. Das hören Sie jetzt immer, die regelbasierte Ordnung, die wertegebundene Ordnung, die Wertegemeinschaft. Und bei der regelbasierten Ordnung ist das Problem, dass eben nur die einen die Regeln setzen, nämlich die Westler, und sie sagen, das sind unsere Regeln. Und wenn du dich nicht an diese Regeln hältst, auch im Inland, auch bei dir selber, dann leiten wir daraus ab, dich auf die Abschussliste zu setzen oder dich sozusagen auf den Index zu legen oder Sanktionen zu ergreifen oder andere Dinge. Also diese neoimperialistische Haltung, interessanterweise, ironischerweise, beobachte ich momentan im Westen, die Wertegemeinschaft, die sich da aufbläht, während man interessanterweise ja den Russen vorwirft, die Wertegemeinschaft, die imperialistische Wertegemeinschaft, die anmaßende Wertegemeinschaft wirft den Russen vor, sie seien Imperialisten. Das ist ja quasi die die Verblendung, vielleicht auch manchmal eine wechselseitige Verblendung. Und das alles ist zum Ausdruck gekommen, jetzt in Waffenform gewissermaßen an diesem NATO-Gipfel. Klar, 75 Jahre NATO, das hat man benutzt, um die muskulöse Kraftpräsenz dieses ursprünglichen Friedensbündnisses in Erinnerung zu rufen. Allerdings gibt es immer mehr Leute, die sich fragen, ist die NATO eigentlich ein Friedensbündnis, vor allem seit sie 1999 einfach Jugoslawien bombardiert hat, Serbien bombardiert hat, auf absolut fadenscheiniger, ich würde sogar sagen illegaler Anti-UNO-Grundlage. Ist das noch ein Friedensbündnis? Ist das ein Friedensbündnis, das in Nordafrika Staaten, deren innere Verfassung uns nicht gefällt, zum Beispiel Libyen, einfach zertrümmert und dann ein riesen Chaos hinterlässt? Wo ist da der Frieden? Oder wo hat die NATO in Afghanistan Frieden gestiftet? Man hat ja die Afghanen im Stich gelassen. Über Nacht sind die Amerikaner davongerannt. Und jetzt hören wir, möchte die NATO auch ihre Friedensmission mit kriegerischen Mitteln, mit militärischen Mitteln im südchinesischen Meer akzentuieren, was wiederum dazu führt, dass die Chinesen ihre Manöver in Weißrussland machen, also in der Nähe der polnischen Grenze. Und auch auf Kuba sind nun Stationen eingerichtet worden, der Antispionage, wie du mir, so ich dir. Also ein fast alttestamentarischer Vergeltungsfuror scheint da Einzug zu halten. Und dieser NATO-Gipfel, der ist für mich schon eine dunkle Sache, da eine finstere Sache. Ich bin kein metaphysischer oder religiöser NATO-Gegner, verstehen Sie mich richtig. Ich bin sogar ein ursprünglicher Fan dieser NATO. Ich habe als Kind Flugzeugmodelle gebaut und sehr viele dieser NATO-Flieger waren der Stolz meines Kinderzimmers. Und wir haben das aufgehängt und wir waren richtig andächtig und das war etwas Großartiges. Aber ich ertappe mich immer öfters dabei, dass diese Gefühle, dieser Stolz, dieser, ja, im Prinzip für einen Schweizer etwas merkwürdige NATO-Patriotismus, der ist bei mir also ziemlich verflogen in den letzten Jahren. Ich war früher vielleicht in den jüngeren Lebensaltern etwas mehr neokonservativ unterwegs, auch noch etwas mit dieser Emphase der westlichen Werte, aber spätestens nach dem Irakkrieg und auch nach anderen in solchen Abenteuern musste auch ich einsehen, dass im Grunde dieser aktivistische, auch latent aggressive Werteimperialismus, das ist im Grunde gar nicht eine westliche Eigenschaft, auf die man stolz sein sollte. Der Westen hat viele tolle Eigenschaften, viele tolle Werte, aber eben diese Kolonialherrenattitüde, das ist es nicht und ich bedauere sehr, befürchte, dass das wieder zurückkommt. Nun also dieser NATO-Gipfel, da ist die wesentliche Botschaft, dieser Krieg wird verlängert, dieser Krieg ist ein unumkehrbarer Weg, wir stellen uns auf einen langen Krieg ein. Jetzt könnte man immer noch dagegenhalten und sagen, gut, die Russen haben auch gesagt, wir machen einen langen Krieg, das ist nicht unbedingt auf sofortige Beilegung kodiert, wir haben da unsere Sicherheitsinteressen, wir müssen die NATO aus der Ukraine vertreiben, wir müssen den Bürgerkrieg in der Ukraine gegen die eigenen russischsprachigen Landsleute beenden, das ist das russische Narrativ, sie sagen, wir sind wie die NATO, 99 helfen wir da diesen Minderheiten, die aus Kiew unterdrückt werden, genauso wie wir da dem Kosovo geholfen haben. Das ist die Sichtweise Russlands, der Westen hat natürlich ganz eine andere, die werden sich da nicht einig werden. In der Konsequenz führt es dazu, dass wir jetzt eine Aufrüstung Europas haben, dass also das Szenario, dass dieser so kriegsversehrte und würde ich auch sagen kriegstraumatisierte Kontinent wieder zum Schauplatz einer ganz großen Auseinandersetzung werden könnte. Also der Krieg wird verlängert, F-16-Flieger werden in die Ukraine geliefert, Tomahawk-Cruise-Missiles nach Deutschland, ein langer Krieg ist absehbar. Präsident Zelensky ist unzufrieden, es sei natürlich zu wenig, es ist immer zu wenig, er ist ja immer daran, sich eigentlich zu beklagen über diese Waffenlieferungen. Und die Neue Zürcher Zeitung hat nun also auch auf Angriffsmodus umgeschaltet, noch mehr als bisher schon. Und sie haben gesagt, ganz klar müsse man jetzt auch Angriffe auf russische Ziele erlauben, weit hinter den russischen Grenzen. Das sei klar. Solche Aussagen hören wir auch von bürgerlichen Journalisten in der Schweiz, etwa Markus Somm, mit dem ich diskutiert habe letzte Woche, ein prominenter Schweizer Journalist. ein neokonservativer Journalist, obwohl er das abstreiten würde, aber er ist neokonservativ. Auch er hat gesagt, ja, die Ukrainer sollten da auf jeden Fall Ziele in Russland angreifen, in Moskau. Also mit einer Sorglosigkeit, bei der es einem kalt den Rücken herunterlaufen kann, wird hier die Eskalation, die Ausweitung dieses Krieges gepredigt. Eine Gegenkraft zu dieser Entwicklung könnte bilden, ist auf jeden Fall, und das ist eben auch ein Thema, eines der besseren Themen aktuell da in der internationalen Presse, ist Nigel Farage. Nigel Farage ist der Chef der UKIP, dieser Reform Party in Großbritannien. Ich hoffe, ich habe den aktuellen Namen richtig gesagt. Ich sehe einfach den Nigel Farage als Chef einer Bewegung, die vor allem auf ihn ausgerichtet ist. Der Parteiname spielt da vielleicht nicht so die ganz entscheidende Rolle. Aber Nigel Farage ist ja sozusagen der Vater, der Urheber des Brexit. Und er ist ein Politiker, der eben sowohl den Linken, Labour, wie auch den Tories gefährlich werden könnte. Er vertritt eine ganz klare antikonfrontative Position gegenüber Russland. Er ist sehr nahe bei Donald Trump. Und er ist in Großbritannien für mich ein Lichtblick, ein Hoffnungsträger, einer, der eben auch nicht in dieser Eskalationsspirale immer weiter dreht, sondern mit seiner bodenständigen, sympathischen, provokativen Art, aber irgendwie das Herz auf dem rechten, auf dem richtigen Fleck hat und so eben auch bei den Leuten ankommt, der direkt redet, der sich sehr alltagssprachlich ausdrücken kann und es auf den Punkt bringt. Dieser Nigel Farage ist in Großbritannien auch der Indikator, der Vorbote, das Symptom einer Gegenentwicklung gegenüber dieser Kriegsmaschinerie, gegenüber dieser Kriegsversessenheit. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung habe ich einen sehr interessanten, einen sehr guten Artikel entdeckt über Alice Weidel auf dem falschen Sender. Das ist erschienen schon am Dienstag, ich konnte es bis jetzt noch nicht verwenden. Da schreiben die einen sehr guten Artikel, einen sehr sachlichen Artikel. Matthias Alexander auf der Medienseite schreibt über diese Sommerinterviews mit Alice Weidel und mit Tino Chrupalla, den beiden AfD-Vorsitzenden. Und Tino Chrupalla sei da einem männlichen Interviewer, dem Markus Preis, in der ARD gegenüber gesessen. Und der Preis habe das sehr gut gemacht, ohne diese permanenten Schuldzuweisungen, ohne das Inquisitorische, das wird gelobt. Und so habe er eigentlich den Chrupalla stärker in die Bredouille bringen können. Sei das eine interessantere Diskussion geworden und auch anspruchsvoller für den AfD-Politiker. Ich habe nichts gesehen, ich kann nicht beurteilen, ob das so stimmt in der Darstellung der Szenerie. Aber was ich bemerkenswert finde, ist, dass hier in der FAZ ausdrücklich gelobt wird, dass man diesen inquisitorischen, diesen Schießscharten-Stil gegen die AfD in der ARD jetzt abgelegt habe. Und dieser Markus Preis scheint das sehr gut gemacht zu haben. Als Gegenbeispiel, als schlechtes Gegenbeispiel, wird dann das ZDF erwähnt mit der Shakuntala Banerjee im Gespräch mit Alice Weidel. Da habe die ZDF-Journalistin eigentlich all diese alten, falschen Marotten wieder gepflegt, mit dem Resultat, was dann der Autor wieder bedauert, dass Alice Weidel da ganz steil rausgekommen sei, sei ein leichtes gewesen, gegen diese schlechte Moderatorin sich da durchzusetzen. Also interessant hier etwas gemäßigte Töne. Dann Le Pens Kronprinz, da der Jordan Bardella, der muss sich erklären, der muss sich rechtfertigen, die haben da offenbar bei der Stichwahl ein paar sehr fragwürdige Kandidaten aufgestellt. Dazu habe ich auch in der Frankfurter Allgemeinen einen interessanten Artikel gelesen, dass sie wirklich ein paar ganz schräge und abseitige Figuren offensichtlich da aufgestellt wurden. Und interessant aber ist für mich, und das ist das Thema für vielleicht meiner kurzen Erwähnung dieses Sachverhalts, für mich ist interessant, wie der Jordan Bardella das schlechte Resultat oder das, sagen wir mal, das nicht das unter den Erwartungen liegende Resultat, schlecht ist nicht, aber es ist unter den Erwartungen liegend, und eben auch diese Fehlgriffe bei den Kandidaten, wie er das erklärt. Und er sagt hier Folgendes: Ich übernehme meinen Teil der Verantwortung, sowohl für den Sieg bei den Europawahlen als auch für die Niederlage. Ich übernehme meinen Teil der Verantwortung. Er ist der Chef, er ist der Spitzenkandidat da gewesen in diese, nicht der Chef, aber er ist der Spitzenkandidat. Er hat das eigentlich gemanagt. Er ist die zentrale Figur dieses Wahlkampfs gewesen. Frau Le Pen hat ihn ja nach vorne gebracht als Ministerpräsidenten. Und so ein Satz, meine Damen und Herren, offenbart mangelhafte Führungsqualitäten. Wenn Sie als Chef, als Frontperson sagen, ich übernehme meinen Teil der Verantwortung, also nicht die gesamte Verantwortung, nur einen Teil, dann taugen Sie nicht für eine Führungsposition. Dann taugen Sie nicht für einen Ministerpräsidentenjob. Weil wenn Sie Ministerpräsident sind, haben Sie eben auch die ganze Verantwortung zu tragen. Außer Sie sagen, ja nein, alles was gut läuft, für das bin ich verantwortlich. Und alles was schlecht läuft, da ist dann der Präsident verantwortlich. Also hier kommt eine gewisse Verantwortungsscheu zum Ausdruck. Ein Image-Denken. Man versucht sozusagen gewisse Fehler gar nicht an sich herankommen zu lassen. Man zieht eine Teflonschicht auf, nur meinen Teil der Verantwortung. Ich kann als Chefredaktor der Weltwoche nie sagen, ich übernehme meinen Teil der Verantwortung. Ich habe immer ungeteilte Verantwortung. Und ein Chef darf nie einen Posten übernehmen mit geteilter Verantwortung. Dann sind Sie nämlich gar kein Chef. Dann sind Sie etwas anderes, einen Jobsharing-Chef. Aber das funktioniert eben nicht. Verantwortung ist unteilbar. Das ist der wichtigste Führungsgrundsatz. Verantwortung ist unteilbar. Und wenn ein Verantwortlicher sich zum Teilverantwortlichen erklärt, dann können Sie ihn gleich in die Pension schicken. François Hollande ist zurück. Auch das ein Resultat dieser Wahlen. François Hollande, wir erinnern uns, der Mann, der die Minsker Abkommen auch mit unterzeichnet hat, damals mit Wladimir Putin und später, wie Frau Merkel gesagt hat, wir meinten es gar nie ernst mit dem Frieden in der Ukraine. Wir wollten nur Zeit gewinnen, um die Ukraine militärisch aufzurüsten. Das ist eben auch die Wirklichkeit in diesem Ukraine-Krieg. Da gibt es eben nicht nur einen, der da Fehler gemacht hat, Grenzen überschritten hat. Da haben eben andere auch Grenzen überschritten. Vielleicht nicht mit Armeen, aber indirekt, unehrlicher. Sie haben hintenrum ihre Armeen, ihre Aufrüstung betrieben, zeigen jetzt aber nur auf den anderen. Bedauerlich, dass die Medien bei dieser Scharade, bei dieser Publikumstäuschung mitmachen. Wir hoffentlich nicht. Wir versuchen da etwas hinter das Schauspiel der Macht zu blicken, hinter die Theaterkulissen. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International für heute. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Bis bald.